Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und das Team von Großbären Inside hat für heute, den 18. Juni 2021, wieder einige spannende Themen für euch herausgesucht. Ich möchte diese Woche eigentlich sehr positiv einerseits beenden, andererseits die nächste Woche starten, weil wir in der Woche dann doch positive Erlebnisse hatten. Also man lernt ja auch mit wenig schon sich zu freuen. Eins davon ist sicherlich, wir haben einen Wirtschafts- und Finanzausschuss gehabt in der letzten Woche und wir haben zumindest die Eckdaten eines Haushalts. Schon mal ganz positiv. Wir haben dann sicherlich mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden, weil sie eben in den Unruhestand wechselt, Doris Pullins verabschiedet. Und wir haben eine interessante Veranstaltung in Diedersdorf mit dem derzeitigen Breitbandanbieter dort, DNS-Net, verlebt. Und auch habe ich an einem Fusionspicknick teilgenommen. Was werdet ihr dann hinterher auch machen? Und ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, diesmal rundweg positiv, was mich dann selber erstaunt hat. Entweder waren keine negative Sachen bei oder man wollte dann eben nichts mehr sagen. Also ich bedanke mich in jedem Fall, ganz egal ob positiv oder negativ, immer fürs Feedback. Es geht ja darum, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Und ihr seid nach wie vor aufgefordert, mir auch weiterhin fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich habe ein paar Nachfragen bekommen über Dinge, über die ich schon mal berichtet habe. Das war dann über den Ausbau Mühlensteig, überhaupt, warum wir uns so schwer tun mit dem Haushalt. Ich habe versucht, in der Haushaltsdiskussion, über die ich euch so ein bisschen berichte, auch darüber noch zu sprechen, warum uns das zurzeit so ein bisschen schwerfällt alles. Aber wie gesagt, genießt das und habt etwas Spaß beim Zuhören. Und ich kann jetzt schon mal andeuten, nächste Woche wird sicherlich eine etwas andere Sendung werden, weil ich bin ab jetzt im Urlaub und muss mal schauen, wie wir das dann über Landesgrenzen, über tausende von Kilometer weg als Team organisiert bekommen, auch dann eine weitere Sendung im Effekt, ja, nicht nur zu produzieren, sondern auch für euch, ja, so zu machen, dass ihr dran Spaß habt. Bleibt jedenfalls gesund, genießt das Sommerwetter, wir sollen jetzt ja einige heiße Tage bekommen, und wenn nicht, dann heiß ist ja immer sehr relativ, ne? Also selbst 28 Grad ist für den, der aus der Antarktis kommt, schon sehr heiß. Bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall.
Viel Spaß beim Zuhören.
In dieser Woche stand wieder mal ein Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen auf dem Plan und da ging es dann wie im letzten halben Jahr in schöner Regelmäßigkeit über einen möglichen Haushalt. Es gibt bezüglich unserer in Anführungsstrichen Sorgenkinder, nämlich der Eröffnungsbilanz und möglicher Jahresabschlüsse, die damit zusammenhängen, nach wie vor keinen neuen Sachstand. Wir sind ja, das habe ich ja vorher schon ein paar Mal gesagt, die einzige Kommune im Landkreis, die noch keine Eröffnungsbilanz vorgelegt hat. Sie ist jetzt zumindest zusammen bei der Prüfung mit dem Wirtschaftsprüfer und ich hoffe, dass wir irgendwann dann zum Jahresende wahrscheinlich dann mal das Ergebnis kriegen, dass wir eine beschlossene Eröffnungsbilanz dann auch wirklich haben. Aber gut, wie gesagt, es gibt da noch nichts, aber wir haben eben erneut eine Haushaltsrunde gedreht und wie gesagt, die erste Sache ist, dass wir ja zwar Unterlagen bekommen haben, aber diese Unterlagen dann wieder nicht wirklich kam zu spät etc. Und das führte dann dazu, dass dieser Ausschuss seine eigentliche Tagesordnung relativ sehr stark gestrafft hat. Also wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können über den Haushalt beraten, auch wenn die Unterlagen nicht rechtzeitig gekommen sind, aber dann machen wir das bitte als erste Lesung. Also das heißt, es gibt dann keine mögliche Beschlussfassung. Ne? Also das normalerweise beraten die Ausschüsse und geben dann ein Votum ab, nach dem Motto, ja, das geht so oder nein, da müssen wir noch was ändern. Das hat man dann dadurch gesteuert, dass man gesagt hat, wir machen das hier als erste Lesung, also gibt es da kein Votum. Das heißt, wir werden im nächsten Ausschuss dann nochmal darüber sprechen. Dann gibt es immer so Tagesordnungspunkte, Behandlung von möglichen Beschlussvorlagen der nächsten Gemeindevertretersitzung, weil der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen normalerweise der ist, der in der Zeit zwischen Eingang Tagesordnung für die Gemeindevertretung und dem Stattfinden der Gemeindevertretung nochmal tagt. Und somit haben diese Mitglieder alle ja, Auswirkungen, alle Beschlussvorlagen schon ein paar Tage vorher. Und das heißt, sie können dann schon entscheiden, was hat hier eigentlich finanzielle Auswirkungen und wollen wir darüber schon ein Votum abgeben. Das war jetzt gar nicht möglich, weil wir ja noch keine Tagesordnung hatten, beziehungsweise weil der Abstand etwas größer war, sodass die Gemeindevertretersitzung ja erst am 24.06. stattfinden wird. Also ist dann Folgendes passiert. Wir haben diese beiden Tagesordnungspunkte runtergenommen. So. Insgesamt war das eine etwas, ich will nicht sagen, merkwürdige Sitzung. Das würde nicht passen, weil das dann so der ganzen Sache so einen falschen Touch gibt. Aber es war natürlich schon ungewöhnlich, weil wir saßen mal wieder in der alten Molkerei. Das ist, sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. In Zeiten der, ich sag mal, der Corona-Pandemie haben wir im Regelfall ja entweder eine Mehrzweckhalle getagt oder dann im Gemeindesaal und das ist auch nicht weiter schlimm. Aber in so einem kleinen Besprechungsraum wie der alten Molkerei, wenn man sich überlegt, da kommen normalerweise ja sieben gewählte Gemeindevertreter, wie in allen Ausschüssen, und du hast eben noch mal sieben sachkundige Einwohner. So, das heißt, du hast ohne Zuschauer 14 Personen. So, dann kommen im Regelfall die Verwaltung dazu, Protokollar, also unser Sitzungsdienst, dann kommt natürlich der Fachbereichsleiter, also die Kämmerin in dem Augenblick, und es kamen dann noch ein paar andere Verwaltungsmitarbeiter, so dass wir in diesem kleinen Saal weit über der zulässigen Zahl zusammengesessen haben. War jetzt auch so nicht gewollt, weil es hieß wohl, dass der Gemeindesaal von der Schule belegt sei. Aber das ist in diesem Pfarr, in diesen Phasen, wo wir eigentlich noch ein bisschen trotzdem noch Abstand halten müssen, fand ich das etwas, naja, grenzwertig. Gut, wir haben es dann gemacht und wir haben es durchgezogen. Letztlich sind wir gar nicht bis zu den eigentlichen Haushaltsunterlagen gekommen, also den wirklichen Haushaltsplan, die Vorberichte und was da alles so dranhängt, den haben wir uns gar nicht wirklich angesehen, weil wir nach wie vor nur an der Liste des Ergebnishaushalts rumgeschraubt haben. Man kann jetzt zumindest sagen, wir haben es geschafft, ein positives Ergebnis darzustellen. So, mit diesem positiven Ergebnis macht eine Haushaltsaufstellung überhaupt auch erst Sinn, weil wir von vornherein gesagt haben, wer das schon ein bisschen länger hört, dass wir am Anfang hatten wir ein Defizit von knapp 3 Millionen. Das haben wir jetzt über die vielen Haushaltsrunden dann relativ zügig abgebaut. Es gab dann immer wieder mal, na, wie möchte ich das sagen? Also es gab immer wieder mal Streitpunkte, Streit, aber nicht so im dollen Sinne, sondern es gab dann ganz klare, ich sag mal, Punkte, über die wir dann immer wieder gesprochen haben. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Wir haben in unserer Prioritätenliste, die haben wir uns ja dann auch angesehen, die ist ja, geht ja ein in das, in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt, aber in dem Fall jetzt nur in den Ergebnishaushalt. Da haben wir uns die Liste angesehen und da stand dann immer drauf, für Instandhaltung und für alles Mögliche, Rathaus 80.000. So. Das war dann immer ein Kritikpunkt, dass wir sagten, ja, benennt uns bitte, was sind die 80.000? So, und da gab es dann verschiedene Aussagen. Am Anfang war es dann irgendwann so, ja, nee, es ist fürs Umbau vom Rathaus, damit wir dort mehr Büros schaffen, weil wir ja einen personellen Aufwuchs haben. Diese Summe von 80.000 senkte sich dann mal auf 75, mal auf 70, aber de facto gab es schon vor 3 Monaten mehr oder weniger den klaren politischen Willen, das rauszunehmen. Warum? Ganz einfach, weil es dann irgendwann eine Abwägungsentscheidung ist. Also nicht, dass man sagt, wir wollen den Mitarbeitern keine eigenen Büros gönnen, aber es ist ganz einfach so, dass wir eben bei den Kitas zum Beispiel auch teilweise die Verschattungsanlagen und sowas gestrichen haben, wo dann jeder Gemeindevertreter natürlich schon sagt, also wenn ich die Auswahl habe zwischen Kita, dass die Kinder dort sicher und schön arbeiten können, oder eben die Mitarbeiter, dann entscheide ich mich in dem Fall für die Kinder. Weil die Mitarbeiter, das kann immer noch mal, ja, das werden wir auch machen. Wir werden das Rathaus irgendwann umbauen. Ja, umbauen müssen. Aber der Anspruch, dass jeder ein schönes, eigenes, großes Büro hat, den hat man in der Privatwirtschaft nicht so. Also es gibt eine Arbeitsstättenverordnung, ja, die sagt, wie viel Platz du haben musst als Mitarbeiter. Aber ich kenne durchaus Büroformen, wo das auch erfüllt ist. Aber trotzdem ist das Büro relativ klein, da sitzen zwei Mannequins. Ne? Und da ist es jetzt eben so, dass man auch sagen muss, also man muss hier nicht die Wünsch-dir-was-Träume erfüllen, wenn wir im Endeffekt andere Dinge haben, die uns von der Priorität her wichtig sind. Das war so ein Streitpunkt und der führte dann endlich so, dass irgendwann auch dann der Bürgermeister jetzt gesagt hat, okay, komm, wir nehmen das komplett raus und machen es zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist jetzt auch noch gar nicht so schlimm, weil ein Großteil von neuen Mitarbeitern kommt ja erst und wir haben ja eine verhältnismäßig, also gefühlt hätte ich gesagt, haben wir schon eine etwas größere Fluktuation von Personal und demzufolge finden die da immer ausreichend Platz. Es wird irgendwann die Frage sich stellen, wie gehen wir weiter mit dem Personal um. Es ist ja jetzt schon, also es gibt da so Pläne, da verrate ich ja auch kein Geheimnis. Im öffentlichen Teil sind die ja schon diskutiert worden, dass man zum Beispiel das Trauzimmer, was wir im Rathaus Hauptgebäude haben, im Endeffekt verschiebt. Und zwar kann man dann den Besprechungsraum in der alten Molkerei dafür nutzen, dass man das Standesamt im Endeffekt komplett in die alte Molkerei schiebt. Da, das ist dann vielleicht sogar besser, weiß ich nicht. Jedenfalls gewinnt man dadurch wieder Räume im Hauptgebäude. Also da gibt es so ein paar Ideen, es gibt so ein paar Raumpläne, was man machen möchte und demzufolge muss man dann natürlich genau aufpassen, dass das auch alles funktioniert und machbar ist. Nur für uns im politischen Raum ist das natürlich immer ein bisschen doof, weil auf einmal würden wir den Besprechungsraum in der alten Molkerei verlieren. Da darf man mal eins nicht vergessen, die damalige Gemeindevertretung, die den Ausbau der alten Molkerei bestätigt hat, die hat ganz klar gesagt, aber nur wenn der Sitzungsraum dann für uns bleibt und wir dann auch Fraktionsräume kriegen etc. Das war damals, das ist auch schon fast 15 Jahre her, eine klare Vorgabe von Seiten der Politik. Inzwischen ist es so, wir haben keine Fraktionsräume mehr. Das alles, hat alles die Verwaltung sich gegriffen an Räumlichkeiten. Oben saß ja früher sogar mein Jugendparlament, das ist auch weg. Also wenn wir dann noch den Besprechungsraum verlieren, dann ist es eben ein ganz normales Verwaltungsgebäude. Gut, das ist jetzt nichts ist so stetig wie der Wandel. Das ist so völlig okay, wenn es so ist. Aber wie gesagt, das ist dann schon, man hat es sich einfach mal anders vorgestellt. Aber man hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass wir so wachsen in verschiedenen Bereichen. Also das war zumindest ein Kritikpunkt. Dann haben wir, wie gesagt, die sämtlichen Haushaltspositionen nochmal durchgesprochen. Wir haben bei vielen Dingen, die uns unklar waren, haben wir ja weitere Listen und weitere Informationen angefordert, die dann auch zum größten Teil gekommen sind. Meistens etwas verspätet, aber okay, das ist dann so. Jedenfalls haben wir es jetzt geschafft, dass wir ein kleines Plus haben von knapp 40.000 im Ergebnishaushalt. Wenn der Ergebnishaushalt positiv ist, dann ist in jedem Fall auch der Finanzhaushalt positiv. Da geht man dann eher von so 100.000-150.000 Euro aus. Da müssen wir mal schauen, ob wir die noch irgendwie rein theoretisch investieren können irgendwo. Aber jedenfalls ist der Haushalt dann ausgeglichen und er muss dann eben nicht, und das ist ja immer die Voraussetzung, ein ausgeglichener Haushalt heißt, den beschließt die Gemeindevertretung und muss ihn dann im Endeffekt der Kommunalaufsicht nur anzeigen. Ne? Also nach dem Motto, hier kommen, wir veröffentlichen die Haushaltssatzung und hier ist der Haushalt. Der ist positiv. Fertig. Wenn unser Haushalt nicht positiv wäre, genau das ist ja dann der Punkt gewesen, weswegen wir jetzt auch so lange rumgeritten haben auf diesem Haushalt, dann wäre es eben so, dass die Kommunalaufsicht in die Prüfung einsteigen würde und dann könnte man durchaus sagen, liebe Gemeinde, senkt bitte eure, also nicht die pflichtigen Ausgaben, sondern senkt eure freiwilligen Ausgaben. Und unter den freiwilligen Ausgaben fällt dann in sowas wie Bibliothek, Jugendclubs und dergleichen mehr. Das heißt, alles das, was wir durchaus auch als notwendig erachten für ein gedeihliches Zusammenleben unserer Gesellschaft über die Generationen hinweg, wäre dann auf einmal in Gefahr. Ne? Also Bibliothek, aber auch Seniorenarbeit, Jugendarbeit, im Endeffekt alles, was da mit den Räumlichkeiten und so zu tun hat, hätte dann ein Problem. Und wenn man die einmal schließt, diese Anlagen, dann sind die kaputt. Das muss man leider sagen. Also man kämpft jeden Tag darum, dass da Leute hingehen und dass wir da auch Angebote machen über alle Altersgruppen hinweg und dann wäre es irgendwie kontraproduktiv, wenn man das schließt. Also Fakt ist, deswegen war es so wichtig, einen positiven Haushalt aufzustellen, weil ne, die Kommunalaufsicht sagt eben vielleicht nicht nur freiwillige Leistungen müsst ihr kürzen, sondern sie sagt auch noch allgemein, die und die Punkte in eurem Haushalt müsst ihr rausnehmen etc. Und das sind dann, wenn wir Pech haben, vielleicht sogar Investitionen. Das Schlimmste, was wäre, dass die Kommunalaufsicht kann eben so weit gehen, dass sie der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept empfiehlt und dann ist, das ist, als ob man unter permanenter Beobachtung ist und eben nur gewisse Pflichtaufgaben erfüllen darf und sonst gar nicht. Deswegen war es wichtig, dass man einen ausgeglichenen Haushalt hat. Deswegen hat man jetzt auch so lange darum gekämpft. Es ist aber außergewöhnlich, muss ich ehrlich gestehen, dass wir natürlich im Juni immer noch keinen Haushalt haben. Normalerweise machst du das alles im Dezember und dann hast du im Januar einen Haushalt. Und die Politik wäre auch bereit gewesen, permanente Sitzungen zu machen. Also ich kenne keinen der Gemeindevertreter und der sachkundigen Einwohner, die sich da irgendwie verweigert hätten. Im Gegenteil, wir haben jetzt eben ein bisschen länger gedauert. Was mich so ein bisschen erstaunt im Nachgang ist, dass wir jetzt zwar die erste Lesung haben, dann hieß es, okay, lass uns im Juli vielleicht nochmal treffen. Jetzt geht man von der Beschlussfassung im August aus, was ich zu lange empfinde. Wenn wir einen Haushalt haben, dann könnte man den durchaus auch in einer Sondersitzung im Endeffekt dann auch schon früher beschließen. Das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist natürlich auch, eine Sondersitzung hat natürlich rechtliche Vorgaben, ab wann du eine Sondersitzung machen darfst und wann nicht. Ich glaube, Haushalt würde immer gehen, weil er ja die Grundlage ist für alle Investitionen, sämtliche Investitionen und so, die wir machen, weil wir sonst, je später wir die Haushaltsvollzug melden, also dass wir einen Haushalt haben, umso später können wir natürlich auch ausschreiben und dann Leistungen vergeben. Das ist ja die Krux daran. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir morgen einen bestätigten Haushalt hätten, dass wir dann übermorgen Geld ausgeben können. Nee, weil viele, gerade die großen Investitionen, müssen ausgeschrieben werden. Das dauert ja auch noch eine Zeit lang. Dann werden die ausgeschrieben, dann musst du das Ergebnis bewerten, dann vergibst du den Auftrag. Und es ist nicht so, dass die Unternehmen auf die Gemeinde Großbären bis dato warten, sondern da kann dann sogar das nächste Problem eintreten, dass viele, gerade Bauunternehmen natürlich sagen, du, wir haben unsere Planung schon abgeschlossen, da geht nichts. Ne? Oder, das haben wir ja auch schon mal erlebt, dass die Baufirmen dann gesagt haben, okay, also wenn ihr dann jetzt noch eine Baumaßnahme haben wollt, dann gebe ich jetzt einfach mal 120% des Normalpreises an. Und dann hast du ein Problem, dann werden alle Baumaßnahmen teurer, so läufst du automatisch aus dem Ruder. Also das sind alles Sachen, die jetzt zurzeit so ein bisschen auf uns zurollen, wo man einfach mal beobachten muss, wie geht's weiter. Fakt ist, der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat es jetzt geschafft, zumindest, dass wir auf einer guten Richtung sind. Jetzt müssen wir das alles nur noch in Papier prügeln und dann eben hoffentlich auch demnächst bald beschließen. Ja, was gab es noch in dieser Woche? In dieser Woche gab es noch die offizielle Verabschiedung von Doris Polenz. Das ist die langjährige Leiterin des Großberner Jugendclubs. Sie hat jetzt verabschiedet sich jetzt in den wohlverdienten Unruhestand und Mitglieder der Gemeindevertretung haben sich bei ihr persönlich bedankt. Es ist schade, dass normalerweise hätte man vermutet, dass jemand, der diesen Job so lange macht, dass der auch von Seiten der Gemeinde eine entsprechende Genehmigung erhält, eine Abschiedsfeier durchzuführen. Das war jetzt irgendwie nicht so. De facto war es ganz interessant, da Generationen von Jugendlichen, die inzwischen ja alle erwachsen sind, sich dann bei Doris Polenz bedankt haben für die jahrelange Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch eine Art der Wertschätzung, wenn man über mehrere Jahrzehnte im Endeffekt einen Jugendclub geleitet hat und die Jugendlichen sich immer noch positiv an erinnern. Wir als Gemeindevertreter haben uns jedenfalls bei ihr bedankt, weil sie einen tollen Job gemacht hat über die Jahre. Jetzt ist es an der Nachfolgerin zumindest zu zeigen, dass sie in die großen Fußstapfen, die Doris Polenz hinterlässt, dann auch hineintreten und sie auch ausfüllen kann. Jedenfalls war es eine schöne Runde. Natürlich hat man dann nicht nur über den Jugendclub diskutiert, sondern natürlich auch über die große, weite Welt, nützlich beim Tässchen Kaffee und beim Stück Kuchen. Und das war schon eine schöne, ehrenvolle Veranstaltung in der Bretterbude. Und es gab in dieser Woche noch eine andere Veranstaltung, die dann allerdings nur Teilbereiche der Gemeinde betroffen hat, nämlich es ging um den Breitband- und den Glasfaserausbau im Ortsteil Dietersdorf. Jeder, der die Medien vielleicht ein bisschen verfolgt hat, wird wissen, dass in Großbären es über eine Fördermöglichkeit, die Ediscom dort Glasfaser ausbaut. Es wären 200 Adressen im Endeffekt angeschlossen von über 3000. Ist jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, trotzdem ist ja schon toll, dass sich ein bisschen was bewegt und wir eben auch an diesem Förderprogramm beteiligt werden. In Diedersdorf ist es ein bisschen eine andere Situation. Der geneigte Zuhörer, der das schon kennt, hat vielleicht schon mitbekommen, wir haben in Diedersdorf immer ein massives Problem gehabt, dass wir die Internetleitung eben nicht in der ausreichenden Qualität und in der ja bezahlten Bandbreite einfach hatten. Das liegt an einem ganz einfachen Grund. Die normalen Internetleitungen liegen bei Ihnen wahrscheinlich vor der Tür in dem Boden. Wir haben damals vor 10 Jahren die Entscheidung getroffen oder musste die Entscheidung getroffen werden, wie bindet man die das drauf an? Und der einzige Anbieter, der es gemacht hat, war dann die DNS-Net. Das war vor 10 Jahren was ganz Tolles, aber man hat sie eben mit einer Richtfunkstrecke. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt dann im Dorf einen großen Pfeiler, eine große Antenne und die sendet dann direkt auf den großen Turm in Ludwigsfelde zu, weil dort ist dann die Verteilstation. Diese Anlage ist störanfällig, aber sie ist vor allem eben auch von den Bandbreiten, die da drüber laufen können, begrenzt. Und dann passierte Folgendes, in den Jahren sind immer mehr Anschlüsse raufgeschaltet worden und demzufolge sank bei allen irgendwie die Leistung. Das ist jetzt etwas, was uns sehr gestört hat und es gab ja nicht umsonst auch, es gab Facebook-Gruppen, die dagegen waren, es gab eine Petition, es gab eine Menge auch politischen Druck, was jetzt dazu führte, dass die DNS-Net zumindest auch gesagt hat, komm, wir wollen das ändern. Und der erste Erfolg ist, dass man eben sagt, okay, wir werden zum Ende August die Richtfunkstrecke abgebaut haben und werden dann Glasfaser ins Dorf legen. Demzufolge von diesem Punkt an hat man dann, ich sag mal, bis zu 100 oder 100 Mbit stabil, ne? Weil die Glasfaser dann im Endeffekt an den Verteilerkasten rangeht und von da an geht er dann über Kupfer weiter. Das ist dann der technische Begriff nennt sich dann VDSL. Jetzt hat aber DNS-Net in dem Zuge, weil sie gesagt haben, du, wenn wir eh schon bauen, können wir dann auch gleich weiterbauen, angeboten, sogenanntes Fiber to the Home, also Glasfaser bis in jedes Haus zu legen. Und da gab es dann eben die Bürgerinformationsveranstaltung, die sehr gut besucht war. Also man hat mit 50 Leuten gerechnet, im Endeffekt waren 120 da. Das zeigt auch, wie der Ärger natürlich über DNS-Net die Leute auch dahin treibt, weil man schon sagt, so geht's nicht. Aber DNS-Net hat dem Dorf jetzt ein Angebot gemacht. Und zwar haben die ganz einfach gesagt, wenn wir es schaffen, 50% der Haushalte, dass die mitmachen, dann wird man Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Haus, kostenfrei verlegen. Das heißt, die DNS-Net plant dann, ein eigenes Netz in Diedersdorf hinzulegen, in die Erde, und dann in jeden Haushalt zu gehen. Das wäre eine super Sache, weil sie dann natürlich einfach auch, wenn man immer davon ausgeht, dass sich die Bandbreiten, die sie benötigen fürs Internet und fürs Telefonie und Video und On Demand und was da alles gibt, sich jedes Jahr ja um 50% erhöhen. Also wenn Sie jetzt 100 MB haben, haben Sie dann im nächsten Jahr 150, dann 225 oder so weiter. Heißt das natürlich auch, dass wir irgendwann selbst mit der bestehenden Technik an Grenzen stoßen. Und mit der Glasfaser kannst du eben rein theoretisch diese Grenzen, hast du dann 10, 15, vielleicht auch mehr Jahre Ruhe, was das angeht. Naja, jetzt ist, wie gesagt, es gab diese Bürgerveranstaltung, dort wurde so ein bisschen vorgestellt, wie man sich das vorstellt. Das war ganz nett, die haben dann gesagt, hier kostenfrei und wenn man sich überlegt, das Wetter war so super und trotzdem waren eben 120 Menschen da. Es war schon, also ich würde allein die Teilnahme schon als Erfolg werten. Gleichwohl sind wir erst erfolgreich in Diedersdorf, wenn wir es dann auch schaffen, die 50% Teilnehmerquote zu kriegen, damit dann dieser Ausbau wirklich stattfinden kann. Fakt ist, in jedem Fall wird es bis Ende August eine Verbesserung geben. Fakt ist auch, dass das eine Chance ist, die man vielleicht nutzen sollte. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. In jedem Fall werden wir dann sogar, wenn das funktioniert, eine bessere Anbindung haben als der Hauptort Großbären, weil dort ist man noch nicht so weit. Aber gut, wir warten mal ab, wie das jetzt weitergeht, ob sich da wirklich ausreichende Menschen finden. Wir müssen bis zum Mitte Juli, also knapp einem Monat, müssen die 50%-Quote stehen und ob wir das erreichen, da muss sicherlich noch eine Menge passieren. Aber es passiert eben was bei uns in Diedersdorf. Und es gab am letzten Wochenende noch ein sogenanntes Fusionsfest, so möchte ich es mal nennen. gemeinsam mit einem Gottesdienst und dann einem Picknick im Pfarrgarten in Diedersdorf. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn da fusioniert? Ja, das ist so ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es trotzdem mal in dürren Worten zu erzählen. Wir haben in unserer Gemeinde Großbeeren eine evangelische Kirche. Ja, es ist aber nicht eine evangelische Kirche, sondern es sind mehrere, nennen wir es mal Pfarrsprengel. Bis dato war es so, dass wir die evangelische Kirche in Großbeeren, Kleinbeeren und Heinersdorf, ist die evangelische Kirchengemeinde Großbeeren, wie man ja so schön sagt, aber die sind im Pfarrsprengel Berlin organisiert und das heißt, dass sie zusammen mit ganz vielen anderen Gemeinden, also Dahlem, Güterfelde, Kleinmachnow, Nikolassee, Schlachtensee, also in sehr stark im Süden Berlins und Teltowensee und dann wir eben aus Großbeeren sind dabei. So, das ist das eine, das ist der Pfarrsprengel Berlin, wo dann die evangelische Gemeinde sitzt. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern wir haben ja noch den Ortsteil Diedersdorf und da laufen dann teilweise historische Grenzen durch. Warum? Diedersdorf war vorher Jünsdorf, Blankenfelde in einem Pfarrsprengel. Die haben jetzt einen eigenen Pfarrsprengel gemacht und haben fusioniert mit Dahlewitz. Das heißt, die Kirche heißt jetzt Diedersdorf Dahlewitz und gehört zum Pfarrsprengel Görlitz. Also insgesamt ist es ja, die Kirche heißt ja Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und das heißt, dass der Kirchenverbund, der südlich, also der direkt hinter unserer Gemeindegrenze losgeht und eben auch noch Diedersdorf erfasst, ist der Kirchenkreis Zossen-Fleming, der zum Sprengel Görlitz gehört. Während Großbeeren, der Hauptort, eben zum Sprengel Berlin gehört. Das geht auch relativ weit, der Sprengel Berlin, aber nichtsdestotrotz, die haben insgesamt drei Sprengel, nämlich den Sprengel Berlin, den Sprengel Potsdam, der geht dann bis zur Uckermark und in die Prignitz hoch, also so um Berlin rum, und wir haben den Sprengel Görlitz, der dann in den Niederlausitz und an Cottbus vorbei noch in die schlesische Oberlausitz geht. Also das ist so ein bisschen, wie gesagt, ganz, wer sich damit beschäftigen will, die Kirchengemeinde ist da schon relativ fit aufgestellt, aber eben bei uns in der Gemeinde gehen zwei Sprengel eben durch. Ne? Wir haben den einen, die Großbeerner Evangelische Kirche ist eben im Sprengel Berlin organisiert und die Diedersdorfer und Dahlewitzer jetzt zusammen sind eben im Sprengel Görlitz organisiert. Jedenfalls war da jetzt der Fusions die Fusionsfeier, wenn man so möchte. Die Fusion wurde bereits zum 1.1. diesen Jahres vollzogen. Die ganzen Abstimmungen und so, die die Kirchenkreise gemacht haben, haben im letzten Jahr schon stattgefunden. Also da ist nur, dass man dann im Endeffekt sagt, aus den verschiedenen Gemeinden hat sich da jetzt eine gemeinsame Kirchengemeinde entwickelt und die gilt es jetzt mit Leben zu erfüllen. Und da war ich eben als Gast auf dem Fusionspicknick und das war auch ganz schön, ganz angenehm. Man hat mit vielen Leuten ist man ins Gespräch gekommen und wie gesagt, mir war das so vorher gar nicht klar, dass diese unterschiedlichen Sprengel dann doch so weitreichend sind, aber so ist es eben. Also wer da noch mehr Informationen hat oder wenn ich jetzt etwas erzählt habe, was vielleicht nicht stimmt, dann bitte ich mich darauf hinzuweisen, ja, beziehungsweise wer da mehr Informationen so meldet sich. Es gibt im Internet ganz tolle Seiten, und da kann man das dann sich ansehen.
Die Überraschung der Woche.
Und es gab eine Überraschung in dieser Woche. Es gab ja mehrere Veranstaltungen, wo wir insbesondere mit Mitarbeitern der Verwaltung gesprochen haben. Und was mich schon ein bisschen erstaunt ist, wie negativ die Mitarbeiter teilweise gegenüber ihrem Vorgesetzten eingestellt sind. Das hat mich schon überrascht, weil es auch keine Selbstverständlichkeit ist. Man dachte bis dato immer, dass gerade die erste Ebene unter dem Bürgermeister ihm da relativ bedingungslos folgt. Das ist inzwischen nicht mehr so. Wenn von 4 Fachbereichsleitern im Endeffekt einer ja eh krank ist, aber 3 dann im Endeffekt sich einige schon negativ äußern, dann ist das schon eine Überraschung, weil damit hatte keiner gerechnet und das zeigt auch, welche Stimmung in unserer Verwaltung herrscht und Stimmung, seien wir ehrlich, übertragen sich immer auf die Arbeitsergebnisse. Das ist normal, das ist bei jedem, der einen Job hat, der wird das vielleicht wissen, wenn du selber ungern zur Arbeit gehst oder du merkst, dass das alles hier irgendwie doof ist und man mit Magenschmerzen schon hingeht, dann hat das logischerweise auch Ausflüchte auf die Arbeitsergebnisse. Das ist ganz normal, ist menschlich. Das hat mich schon überrascht. Ich denke mir mal, da muss die Verwaltung und insgesamt noch mit viel miteinander arbeiten, damit sich das Klima dort wieder verbessert.
Die Enttäuschung der Woche.
Die Enttäuschung der Woche war sicherlich, dass wir erneut Unterlagen bekommen haben. Wieder mal nicht rechtzeitig, wieder mal nicht komplett. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das nimmt inzwischen schon Form an, damit Sie als Zuhörer mal wissen, wie man sich das vorstellen muss. Wir haben eine Geschäftsordnung, die sagt, du musst 5 Tage, also 5 Arbeitstage vor an einer Sitzung müssen im Endeffekt die Einladung da sein und die Unterlagen, die dazugehörig sind, über die man dann diskutieren will. So hat jeder von uns ehrenamtlichen Gemeindevertretern eine Woche Zeit, sich die mal anzusehen. Im Regelfall schiebt man das aufs Wochenende oder wo es dann einem selber am besten passt. Wie gesagt, ärgerlich ist dann, wenn diese Unterlagen dann erst sehr, sehr spät kommen. Und ich kann mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie am Dienstag eine Sitzung haben, die um 19 Uhr losgeht, und ich kriege eine E-Mail um 18.10 Uhr mit 6 oder 7 Dateien, dann kann ich mir diese Dateien als Normalsterblicher nur ansehen, wenn ich um 18.11 Uhr noch am Computer sitze und dann meine privaten E-Mails checke und sehe, da sind noch Dateien, und dann kann ich noch einen Augenblick, vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten mir sie ansehen, bevor ich mich dann im Endeffekt auch auf den Weg machen muss. Das ist natürlich kein Zustand, und das ist dann auch ein Problem, weil letztlich, man möchte ja eigentlich zeitnah Entscheidungen treffen, die man aber dann nicht treffen kann, wenn die Unterlagen nicht rechtzeitig da sind. Und das zieht sich zurzeit so ein bisschen wie ein roter Faden. Da macht sich unsere Verwaltung das Leben selber schwer, weil wir sind inzwischen so, dass wir sagen, dann nehmen wir die Punkte einfach von der Tagesordnung. Und damit wird es ja auch nicht schneller und besser. Aber nochmal, ne? Also schön wäre eben, der Fortschritt wäre, wenn man sich einfach dran halten würde, aber das, was in der Geschäftsordnung steht, dann auch umgesetzt wird. Ne? Zeitgleich alle Unterlagen zusammen mit der Einladung. Wären wir alle zufrieden.
Der Schmunzler der Woche.
Tja, einiges regt zum Schmunzeln oder zum Lachen an. Man stelle sich vor, aufgrund der schlechten Performance unserer Internet- und Breitbandleitungen, bietet der Anbieter, die DNS:NET, eine Bürgerveranstaltung an. Da werde ich nachher nochmal was drüber berichten. Und dann findet diese Veranstaltung statt. Und wie der Zufall es so will, fällt die Mikrofonanlage aus. Und da muss der Geschäftsführer die ganze Zeit mehr oder weniger in der großen Markthalle im Schloss Diedersdorf schreien wie ein Wilder, um seine Inhalte rüberzubringen. Aber das passte irgendwie so, dass ein Unternehmen, was technische Probleme hat, da muss dann eigentlich gerade bei so einer Veranstaltung alles laufen. Aber schlagartig, Mikrofon war kaputt. Und nicht nur das Mikrofon war kaputt, sondern dann haben wir übers Schloss ein anderes Mikrofon organisiert, eine andere Mikrofonanlage, und die war auch kaputt. Dann denkst du auch so, da steht unter keinem guten Stern. Naja, aber so ist es manchmal. Ne? Wollen wir hoffen, dass dann in der Praxis es dann besser aussieht. So, das war's für diese Woche schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Ob ich nächste Woche wirklich da bin, wird sich zeigen, weil ich dann im Urlaub bin. Es kann sein, dass ich dann eine Urlaubssendung mache oder mir einen Sprecher organisiere von unserem Team, der dann euch durch die Sendung führt. Es wird dann vielleicht eine etwas andere Sendung sein, aber anders muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Jedenfalls, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann auch gerne per Mail oder info@großbäreninsight.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt positiv. Euer Dirk Steinhausen.